Wir wollen uns auch heute Abend noch einmal mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus beschäftigen und lesen das erste Kapitel aus dem Brief an die Hebräer. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid, und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Wir haben uns vorgestern Abend mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus beschäftigt, wie Johannes sie in seinem Evangelium in Kapitel 1 beschrieben hat. Und wir haben auch gesehen, dass das Johannesevangelium zusammen mit den anderen Schriften des Apostels, also den drei Briefen und der Offenbarung, die letzten Bücher waren, die geschrieben worden sind, die letzten Bücher der Bibel. Man nimmt allgemein an, dass sie entstanden sind in den Jahren 90 bis 95. Und wir haben uns erinnert, dass zu der Zeit eine philosophische Strömung sehr stark war, der sogenannte Gnostizismus, der falsche Lehren über die Menschheit und die Gottheit des Herrn Jesus verbreitete. Die Antwort Gottes darauf war die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wir haben gestern gesehen, dass der Apostel Paulus einen Brief geschrieben hat an die Kolosser, und dass er um die Gefahren wusste, in denen sie standen. Da war zum einen ebenfalls die Gefahr der Philosophie, des Gnostizismus, zum anderen der menschlichen Tradition, auch die Gesetzlichkeit oder die Rückkehr zum Judentum. Wir haben gesehen, dass eine vierte Gefahr der Mystizismus war und schließlich die Asketik. Wie antwortet der Heilige Geist durch den Apostel auf diese Probleme, indem er die Herrlichkeit des Herrn Jesus vorstellt? Heute Abend Der Kolosserbrief ist etwa 30 Jahre vor den Schriften des Johannes entstanden. Und dasselbe trifft auch zu für den Brief, aus dem wir heute Abend gelesen haben. Er ist etwa um die gleiche Zeit entstanden. Und dieser Brief richtete sich an Christen aus dem Judentum. Ich sage bewusst Christen, weil unter ihnen auch solche waren, die lediglich Bekenner waren. Aber natürlich auch viele, die eine echte Umkehr erlebt hatten und den Herrn Jesus als ihren Heiland angenommen hatten. Nun erfahren wir, dass diese Christen Verfolgung erlitten, insbesondere auch durch ihre durch die Leute, zu denen sie früher gehörten, die Juden, zu ihren Landsleuten. Und gerade das waren die stärksten Feinde des jungen Christentums. Wir wollen dazu einmal einige Verse lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Der Apostel Paulus schreibt da durch den Geist Gottes in Kapitel 2, Vers 14, die Thessalonicher erlebten auch solche Verfolgungen, und er sagt, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christo Jesu, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden. Jetzt werden 7 Dinge aufgezählt, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, auf dass sie errettet werden, damit sie ihre Sünden allezeit voll machen. Aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Hier sieht man, dass das die besonderen Feinde des jungen Christentums waren. Und man kann gut verstehen, dass solche, die nicht wirklich in ihrem Herzen glaubten, dass sie das christliche Bekenntnis aufgaben. Aber auch solche, die wirklich glaubten, stellten sich die Frage, ist es nicht vielleicht doch besser, wenn wir äußerlich wieder Juden werden? Kann man Gott nicht auch im Judentum dienen? So wie es gottesfürchtige Männer früher gegeben hat? Der Apostel sagt, das geht nicht. Eure Aufgabe ist es, die Schmach Christi zu tragen und nicht euch zurückzuziehen, denn das würde zum Verderben sein. Das war das Problem und das ist der Hintergrund, auf dem dieser Brief entstanden ist. Was die Gläubigen damals noch nicht wussten, was wir aber heute wissen, ist dieses, dass 7 oder 8 Jahre später Jerusalem von den Römern, einschließlich dem Tempel, dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und damit hörte Jerusalem auf, der religiöse Mittelpunkt des Judentums zu sein. Und nicht zuletzt deshalb sagte auch der Apostel, der göttliche Schreiber, der durch den Geist Gottes inspiriert war, dass sie hinausgehen sollten außerhalb des Lagers, aber doch nicht zurück zum Judentum. Und das ist eine Gefahr, nicht direkt für uns heute, aber doch, dass wir auch einmal in der Gefahr stehen können, dass wir aufgeben, dass wir sagen, es reicht mir, ich ziehe mich zurück. Kennst du so etwas? Ich könnte mir denken, wenn der Herr Jesus noch nicht bald kommt, dass wir Dinge in dieser Welt kennenlernen, zum Teil sehen wir sie schon, auch unter unserem Volk und auch unter dem Volk Gottes, so dass wir entmutigt werden können und dass wir sagen, es lohnt sich nicht, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Was ist Gottes Antwort auf solch ein Problem? Die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und wer erfüllt ist von dem Herrn Jesus, der stellt sich auch in schwerer Zeit auf seine Seite und ist bereit, mit ihm die Schmach der Verwerfung, die dem Herrn Jesus jetzt noch entgegengebracht wird, mit ihm zu teilen. Aber um das tun zu können, muss man erfüllt sein von dem Herrn Jesus, muss man Freude an ihm haben. Ja, man muss ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Und darum ist das so schön zu sehen, dass dieser Brief mit einer Beschreibung der Herrlichkeit des Herrn Jesus beginnt, wie wir das kaum woanders finden. Ich wage zu sagen, dass das sogar noch das übertrifft, was wir gestern Abend im Brief an die Kolosser gesehen haben. Wir haben hier in wenigen Versen eine solche geballte Ladung der Herrlichkeit des Herrn Jesus, dass es wirklich die Mühe wert ist, dass man dieses Kapitel sehr, sehr intensiv studiert. Es wird dir eine reiche Beute geben. Es wird dir die Augen öffnen über die Größe des Herrn Jesus. Jetzt muss ich noch eine Sache vorherschicken, und das ist dies, dass im Judentum, oder anders gesagt bei den Juden, die Engel eine sehr große Hochachtung erfuhren. Und auch zu Recht. Gott hat Engel im Alten Testament gebraucht, zum Beispiel, um das Gesetz zu geben. Es war nicht so, dass Gott direkt Mose das Gesetz gegeben hat, sondern aus Apostelgeschichte 7, Vers 53, aus der Rede des Stephanus, erfahren wir, dass bei der Gesetzgebung Engel beteiligt waren. Übrigens sagt das auch der Apostel Paulus durch den Geist Gottes in Galater 3, Vers 19. Und wenn wir einmal die Gelegenheiten durchgehen würden, wo Engel erschienen sind im Alten Testament, das würde auch unsere Ehrfurcht vor diesen großen Dienern Gottes steigern. Denk einmal daran, wie Adam und Eva in Sünde fielen und Cherubim sie aus dem Garten vertrieben mit einem kreisenden, feurigen Schwert. Wir denken daran, wie in 1. Mose 16 Hagar von ihrer Herrin wegfloh und der Engel Jehovas zu ihr kam und sich mit ihr beschäftigte. Wir denken daran, wie Jesaja Jehova auf seinem Thron der Herrlichkeit sah, umgeben von Seraphim, von Engeln, die jeweils 6 Flügel hatten. Und sie rufen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig Jehova. Großartige Wesen. Und so könnte man noch viele Gelegenheiten erwähnen. Und man kann gut verstehen, dass die Engel in den Augen der Juden einen sehr erhabenen Platz einnahmen. Aber in diesem Evangelium macht der Geist Gottes klar, dass die Stellung des Herrn Jesus noch viel erhabener ist. Und alles, was man ihm vergleichen könnte aus dem Alten Testament, das muss weichen. Und so ist das auch hier in Vers 1 mit den Propheten. Welche großen Propheten hat es gegeben? Ob man an Samuel denkt, ob man an Jesaja denkt, Jeremia, oder an die kleinen Propheten, Männer, die in schwerer Zeit die Botschaft Gottes verkündigt haben, oft unter Einsatz ihres Lebens. Gott hat durch sie gesprochen, und zwar vielfältig und auf vielerlei Weise in den Propheten. Aber was Gott dann getan hat, am Ende der Tage, als der Herr Jesus auf die Erde kam, da hat er geredet im Sohn. Oder man könnte auch übersetzen, als Sohn. Gott wurde Mensch in der Person des Herrn Jesus. Und darum kann man all die Propheten, wie groß und wie wichtig auch ihre Botschaft war, überhaupt nicht vergleichen mit dem Herrn Jesus. Warum nicht? Er wird hier der Sohn genannt. Und dann werden 7 Herrlichkeiten aufgezählt. Das erste ist, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Das kann von keinem Engel gesagt werden, von keiner anderen Person. Wir finden das auch sehr schön in Epheser 1, Vers 9 und 10, wo es heißt, dass der Herr Jesus als Haupt über alle Dinge gesetzt wird. Als Haupt über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Gott hat ihm aufgrund seines Werkes das gesamte Universum als Erbe gegeben. Zweitens wird hier gesagt, dass er durch ihn auch die Welten gemacht hat. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, weil wir das bereits an den beiden vorhergehenden Abenden sehr ausführlich getan haben. Johannes 1, Vers 3, durch ihn ist alles geworden. Und dann vor allem auch Kolosser 1. Durch ihn, in ihm und für ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Welch eine Herrlichkeit des Herrn Jesus als Schöpfer. Dann heißt es weiter hier, durch welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seien. Abglanz seiner Herrlichkeit. Das könnte man übersetzen mit Widerstrahlen, und da kann man sehr schön an den Mond denken, der das Licht der Sonne reflektiert. Das ist in diesem Wort Abglanz enthalten. Die Fußnote zeigt uns, dass aber auch die Übersetzung möglich ist, Ausstrahlung. Und dabei können wir sehr gut an die Sonne denken. Der Mond hat kein eigenes Licht. Und doch ist der Mond eine gewaltige Schöpfung Gottes. Wer offene Augen dafür hat, zu sehen, was Gott mit dem Mond beabsichtigt, wie er die Zeit mitbestimmt, möglicherweise auch Ebbe und Flut. Einmal wird er in der Schrift genannt, der treue Zeuge, ein wunderschönes Bild von dem Herrn Jesus. Aber vor der Sonne muss der Mond verblassen. Warum? Weil die Sonne Licht in sich selbst hat. Welch ein schönes Bild ebenfalls von dem Herrn Jesus. Und so hat Gott seine Herrlichkeit durch den Herrn Jesus ausgestrahlt. Auch ist er der Abdruck seines Wesens. Wörtlich steht da im Griechischen seines Charakters. Abdruck. Man kann sehr gut an ein Siegel denken, das in Wachs hineingedrückt wird. Und der Abdruck entspricht genau dem Siegel. So ist der Herr Jesus der Abdruck des Wesens, des Charakters Gottes. Warum? Weil er selbst Gott ist. Und wer Gott kennenlernen möchte, der muss den Herrn Jesus betrachten. Dann heißt es weiterhin, dass er alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Vielleicht kann man das auch so verstehen, durch sein machtvolles Wort. Es ist also nicht nur so, dass die Schöpfung einmal ins Dasein gekommen ist und dann für sich selbst weiter existiert, durchaus nicht. Sondern sie wird jederzeit getragen durch die Macht, durch das Wort des Herrn Jesus. Wie groß muss dann der Herr Jesus sein, dass er alle Dinge aufrechterhält? Für mich persönlich ist das ein großer Trost. Ich denke manchmal so, was man heute hört und sieht, aber das war auch früher schon so, dass man Angst und Bange kriegen kann, dass das alles aus den Fugen gerät. Warum haben wir heute noch eine relative Ordnung? Wir sehen jetzt mal davon ab, dass es Kriegsherde gibt, etwa 40 Kriegsherde auf der Erde. Und es scheint so, dass das auch bald noch mehr werden. Und doch kann man sagen, jedenfalls trifft das doch auch für unser Land zu, dass wir noch eine relative Ordnung haben. Wie ist das möglich? Weil der Herr Jesus alle Dinge trägt. Er trägt auch dich. Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt hat. Hier wird ganz kurz über die Herrlichkeit seines Werkes gesprochen. Und dass das Werk auf Golgatha dieses Ziel hatte, uns von den Sünden zu reinigen. Was ist das für eine Herrlichkeit, die der Herr Jesus als Heiland, als Retter der ganzen Welt offenbart hat? Was ist das für ein Wunder, dass Menschen, die in der Finsternis waren, beladen mit Sünden, die ewige Verdammnis verdient hätten, dass die allein durch den Glauben an das Werk des Herrn Jesus gereinigt werden, rein werden vor Gott, ein gereinigtes Herz bekommen. Und die Grundlage dafür hat der Herr Jesus auf dem Kreuz gelegt. Welch eine Tiefe steckt allein in diesem Ausdruck, dass er die Reinigung der Sünden bewirkt hat. Und dann heißt es schließlich hier als siebte Herrlichkeit in diesen zwei Versen und sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist die Verherrlichung des Herrn Jesus nach vollbrachtem Werk. Eine Herrlichkeit, mit der der Schreiber dieses Briefes sich ganz besonders beschäftigt. Wir werden noch einmal darauf zurückkommen, wenn wir am Ende des Kapitels auf Psalm 110 eingehen. Sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Oft heißt es, dass Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt hat, aber hier sehen wir, dass der Herr Jesus sich auch Kraft seiner eigenen Person zur Rechten Gottes niedergesetzt hat. Ja, und dann sagt der Schreiber, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Und um das jetzt klar zu machen, damit diese früheren Juden, die zum Glauben gekommen waren, das gut verstehen konnten, zitiert der Schreiber 7 Verse aus dem Alten Testament. 6 davon sind aus den Psalmen. Und so zitiert er zuerst einmal aus Psalm 2, ein Psalm, der den Herrn Jesus als König Israels vorstellt. Und er zitiert hier Vers 7, wo es heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir haben schon am ersten Abend darüber nachgedacht, dass der Herr Jesus in zweifacher Hinsicht Sohn ist. Einmal als der ewige Sohn Gottes, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, aber auch in dem Augenblick, als es Gott gefiel, durch den Heiligen Geist in Maria den Herrn Jesus zu erwecken, wurde der Herr Jesus Sohn Gottes als Mensch. Und in diesem Sinne ist er gezeugt worden. Hätten wir nur diese Stelle, würden wir annehmen, dass der Herr Jesus einen Anfang hat. Das ist natürlich falsch. Einen Anfang als Mensch auf dieser Erde, sehr wohl, hat Gott ihn gezeugt. Aber als der ewige Gott hat er keinen Anfang. Und das Besondere ist, dass er hier von Gott als Sohn angesprochen wird. Nun, auch im Alten Testament werden die Engel hin und wieder Söhne genannt, aber niemals spricht Gott zu einem einzelnen Engel, du bist mein Sohn. Das war alleine für den Herrn Jesus aufbewahrt. Das ist also die erste Stelle. Sie zeigt uns wieder etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, auch als der König, wie er in diese Welt kam. Die nächste Stelle, und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein, bezieht sich ursprünglich auf Salomo. David wollte Gott gerne ein Haus bauen, aber Gott ließ David durch den Propheten sagen, das sollst nicht du machen, sondern dein Sohn. Und ich werde auch eine ganz besondere Beziehung zu deinem Sohne aufnehmen. Als Salomo einen Namen bekam, da wurde der Prophet geschickt, dass er ihm den Namen Jedidja geben möge, das heißt der geliebte Jahs. Das macht deutlich, dass Salomo in eine ganz besondere Beziehung zu Gott treten sollte. Und obwohl er der Sohn Davids war, wollte Gott ihn zum Sohne haben. Er wollte sein Vater sein und Salomo sollte sein Sohn sein. Nun, das können wir nur richtig verstehen, wenn wir wissen, dass das ein Hinweis darauf ist, dass so Gott einmal den Herrn Jesus als seinen Sohn ansprechen wollte. Ich werde ihm zum Vater sein und er soll mir zum Sohn sein. Was ist das für eine großartige Beziehung? Und in dieser Beziehung ist der Herr Jesus einmalig zu Gott. Auch wenn andere später Söhne Gottes genannt werden, wie das für jeden zutrifft, der heute an den Herrn Jesus glaubt, so bleibt doch immer eine ganz besondere, intime Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Niemals hat Gott zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn oder ich will ihm zum Sohne sein. Dann haben wir eine dritte Stelle aus Psalm 97. Und da heißt es, wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt. Man kann das auch so lesen, wiederum, Doppelpunkt. Wenn er aber den Erstgeborenen in den Erdkreis einführt, dann sollen ihn alle Engel anbeten. Das galt für die Zeit damals, als der Herr Jesus Mensch wurde und in den Erdkreis eingeführt wurde von Gott. Ich glaube aufgrund dieser Stelle, dass alle Engel ihn da angebetet haben und gestaunt haben, dass ihr Schöpfer dort in der Krippe lag, Mensch geworden war. Sie haben sehr genau den Weg des Herrn Jesus hier auf der Erde beobachtet. Und sie haben gesehen, wie ihr Schöpfer am Kreuz starb. Und sie haben anbetend zugeschaut. Und sie werden noch einmal anbeten, wenn der Herr Jesus erneut als der Erstgeborene eingeführt wird in den Erdkreis zu Beginn des tausendjährigen Friedensreiches. Auch dann werden alle Engel stillstehen, um ihn anzubeten. Ich wünsche jedem, dass er echte Augenblicke der Ruhe und des Friedens und der Stille findet. Wir haben den Herrn heute Abend um Stille gebeten. Das hat mich besonders bewegt, dass wir solche Stille kennten, dass wir doch heute Abend auch mal so ganz zur Stille kämen. Dass mal so Dinge, die uns sonst so wichtig sind, dass die alle in den Hintergrund treten. Und dass der Herr Jesus uns auf einmal ganz groß wird. Stellt euch das vor, ich weiß nicht, wie viele Engel es gibt. Ich glaube, dass das eine unfassbar große Zahl ist. Offenbarung 5 gibt uns einen Eindruck davon. Und diese hehren Wesen, ihre größte Aufgabe ist, den Sohn Gottes anzubeten. Und dabei sage ich dir, dass alle diese Engel niemals eine solche Beziehung zu dem Herrn Jesus haben werden, eine solche Beziehung der Liebe, wie das für jeden, der heute an den Herrn Jesus glaubt, zutrifft. Er darf eine ganz persönliche, intime Beziehung zu dem Herrn Jesus haben. Und diese Beziehung ist echt in Ordnung, wenn sie in Anbetung einmündet. Alle Engel werden ihn anbeten. Wir wollen uns das wünschen, dass wir solche Augenblicke kennen. Und ich denke, dass das auch zu Hause die Voraussetzung dafür ist, dass wir echt in der Versammlung, wenn wir zusammen sind als das Volk Gottes, dass wir dann zur Anbetung kommen. Das sind Augenblicke, wo man ja an nichts anderes mehr denkt, wo man vielleicht auch anfängt zu schweigen. Das sind dann Pausen, Ruhepausen, die nicht mehr peinlich sind. Manchmal sind Ruhepausen peinlich. Aber wenn der Geist Gottes richtig wirken kann und die Herzen zur Anbetung führt, dann kann jede Beteiligung sogar eine Störung dieser Stille sein. Das kann man nicht machen. Aber ich sage es nochmal, darum geht's mir eigentlich, dass wir persönlich solche Augenblicke kennen. Bist du wohl mal abends beim Nachdenken über die Größe des Herrn Jesus aufgestanden, nochmal aus deinem Bett, hast dich niedergekniet und hast gesagt, Herr Jesus, dass du so groß bist, ich kann das nicht begreifen. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Wie viel mehr wir. Ich möchte eigentlich gar nicht sagen, wir sollen ihn anbeten. Der Vater sucht solche als seine Anbeter. Es wird einfach der Wunsch, die Freude unseres Herzens sein. Und es gibt kein größeres Glück. Was sage ich, wir sollen? Nein, es ist die größte Freude, ihn anbeten zu können. Dann geht es weiter in Vers 7. Dann zitiert der Schreiber, geleitet durch den Geist, eine Stelle aus Psalm 104. Übrigens ein wunderbarer Psalm. Ich möchte jedem, der diesen Psalm noch nicht kennt, heute Abend die dringende Empfehlung machen, den einmal zu studieren. Übrigens kommen da sehr viele Tiere vor. Die Herrlichkeit der Schöpfung wird in einer Weise beschrieben, dass einem das Herz warm wird. Und in diesem Psalm steht auch die Stelle, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Sie stehen jederzeit bereit. Ja, wem dienen sie denn eigentlich? Dem Herrn Jesus. Sie warten auf einen Wink, fast bin ich geneigt zu sagen, auf ein Augenzwinken. So schauen die Engel auf ihn. Und wenn sie das geringste Anzeichen sehen, dass der Herr Jesus sie zu einem Dienst gebrauchen will, dann sind sie bereit. Ob im Gericht oder zum Segen derer, die die Seligkeit ererben sollen. Und jetzt kommen noch drei Stellen in Bezug auf den Sohn. Vers 8. In Bezug auf den Sohn aber immer diese Gegenüberstellung zwischen den Engeln und dem Herrn Jesus als dem Sohn. Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen einmal Psalm 45 aufschlagen, aus dem diese Verse zitiert sind. Psalm 45 beginnt auf eine besondere Weise. Vers 1, es wallt mein Herz von gutem Worte, ich sage meine Gedichte dem Könige. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen, darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Wenn man den Vers so weiterliest, den Psalm so weiterliest, dann denkt man, dass der Schreiber des Psalmes hier den Herrn Jesus anspricht. Auch wenn man zu Vers 6 kommt. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, um wen geht es denn hier? Es geht also um den Messias. Gott, dein Gott. Ich möchte mal einen Hinweis geben zum Bibelstudium. Immer, wenn im Neuen Testament das Alte zitiert wird, dann sollte man sich es zu einer beständigen Übung zu machen, das Alte Testament aufzuschlagen und den Zusammenhang gründlich zu lesen. Vielleicht kennst du die Stelle im Alten Testament schon, auch den Psalm. Aber wenn er im Neuen Testament zitiert wird, dann tut der Heilige Geist das mit der Absicht, um helles Licht auf solch einen Abschnitt fallen zu lassen. Und das ist auch hier der Fall. Wir hätten das nicht gedacht. Es wird gleich noch deutlicher im Psalm 102, dass hier der Herr Jesus angesprochen wird von Gott. Aber Hebräer 1 macht uns das deutlich, denn hier in Vers 8 haben wir gelesen, in Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird der Messias als Gott angesprochen und das ist das ganz Besondere. Nun, wir sind heute daran gewöhnt, dass der Herr Jesus Gott ist, aber für die Juden damals war das ein wunderbarer Beweis aus dem Alten Testament, dass der Herr Jesus Gott ist. Elohim, das ist auch der Schöpfer des Weltalls. Und zwar ist sein Thron von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Das weist uns hin auf das tausendjährige Friedensreich. Wenn der Herr Jesus regieren wird, dann wird Gerechtigkeit auf dieser Erde sein. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das hat sich im Leben des Herrn Jesus hier auf der Erde erfüllt. Und darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Glücklich die Genossen, die den Herrn Jesus kennen und deren Augen geöffnet sind, dass er ewiger Gott ist. Das bezieht sich hier in erster Linie auf den Überrest in der Zukunft. Aber wir dürfen das ohne weiteres auch heute auf uns übertragen. Der Apostel macht das auch. In Kapitel 3 sagt er, Genossen der himmlischen Berufung. Welch eine Freude für die Genossen, dass jemand in ihrer Mitte ist, der schöner ist als die Menschensöhne, der Gott verherrlicht hat und den Gott mit Freudenöl gesalbt hat. Eine Freude für den Herrn Jesus. Und wenn er in der Mitte der Seinen sein kann, ist das eine ganz große Freude für ihn. Und ich beziehe das jetzt nicht nur auf die Zusammenkünfte der Heiligen, sondern eigentlich auf jede Gelegenheit, wo der Herr Jesus in die Mitte kommen kann. Das ist auch manchmal in der Familie. Oder wenn wir als Gläubige zusammen sind, was ist das für eine Freude für ihn? Und wenn wir den Herrn Jesus so in seiner Freude sehen, dann ist das auch unsere Freude. Nun kommt ein weiteres Zitat aus Psalm 102. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Nun, hier wird zuerst einmal darauf hingewiesen, dass der Herr der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Auch wird der Gegensatz in Vers 11 zur Schöpfung und dem Schöpfer aufgezeigt. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln und sie werden verwandelt werden. Ja, an dieser Stelle muss ich doch mal eben darauf eingehen. Das bezieht sich auf Himmel und Erde. Ich sage sehr bewusst auch auf den Himmel. Denn der Himmel ist zum Teil durch die Sünde beschmutzt. Satan zum Beispiel hat heute noch Zugang in den himmlischen Örtern. Wir wissen das zum Beispiel aus Hiob 1 und 2, wo Satan in der Mitte der Engel vor Gott tritt. Da war er schon lange gefallen. Wir wissen das auch aus Offenbarung 12, dass dort im Himmel ein Kampf stattfindet zwischen Michael, dem Erzengel, und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln. Das sind die Dämonen. Dieser Kampf findet im Himmel statt, und zwar genau 3,5 Jahre nach der Entrückung der Gläubigen. Und in diesem Augenblick wird durch diesen Kampf Satan auf die Erde geworfen. Das war seine letzte Möglichkeit, sich im Himmel aufhalten zu können. Wenn er dann auf der Erde ist, dann weiß er, dass er wenig Zeit hat, nämlich genau 3,5 Jahre, bis er nach Offenbarung 20 in dem Abgrund eingeschlossen wird für 1000 Jahre. Er kann in diesen letzten 3,5 Jahren wirken und er wird das auf eine ganz besondere Weise machen. Mir geht es jetzt darum, dass er ab diesem Augenblick keinen Zugang mehr hat im Himmel. Und das ist auch die schöne Stelle, dass der Verkläger der Brüder aus dem Himmel auf die Erde geworfen ist. Er verklagt die Brüder jetzt. Das macht er Tag und Nacht. Pass auf, wenn du Feindschaft erlebst, das kann eine Ursache davon sein, dass Satan dich verklagt. Das wird dann aufhören, glücklicherweise. Der Jesus wird den Himmel reinigen. Vielleicht kann man auch sagen, stückweise. Er wird auch die Erde stückweise reinigen. Im 1000-jährigen Reich wird die Erde weitgehend gereinigt, so dass Jesaja in Jesaja 65, ich glaube Vers 13, sagen konnte, ich sehe einen neuen, ich muss die Stelle lesen. Ich habe den Wortlaut gerade nicht parat. Es ist Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der früheren wird man nicht mehr gedenken und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Sondern freut euch und frohlocket für und für über das, was ich schaffe. Und dann wird die Freude Jerusalems beschrieben. Es geht also hier noch nicht um die Neuschaffung von Himmel und Erde, wie wir sie in Offenbarung 21, Vers 1 finden, sondern um eine moralische Neuschaffung zu Beginn des 1000-jährigen Reiches. Und dadurch geschieht eine Reinigung, eine gewisse Verwandlung. Aber die vollständige Verwandlung dann stattfinden, wenn Himmel und Erde vor dem Angesicht dessen fliehen, der auf dem Thron sitzt. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Und es wird kein Platz für sie gefunden. Und dann heißt es in Offenbarung 21, Vers 1, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und hier finden wir, dass alles Gemachte, Himmel und Erde, verwandelt werden. Das ist auch eine Antwort auf die Frage, die oft gestellt wird. Wird denn Himmel und Erde vollständig vernichtet und ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen? Ich glaube, dass das hier die Antwort ist. Nein, sie müssen zwar entweichen, aber sie werden verwandelt. Genauso wie jeder, der heute an den Herrn Jesus glaubt, derselbe Mensch bleibt und doch ein neuer Mensch wird. Da ist eine neue Schöpfung. Er wird vollständig verwandelt. Und das, was an die Sünde erinnert, das ist auch so schön zu sehen, dass Gott uns erneuert hat, aber dass die endgültige Erneuerung noch aussteht und in dem Augenblick stattfindet, wo der Herr Jesus kommt und uns zu sich nimmt. Denn dann haben wir keine Sünde mehr. Dann ist alles neu. So wird das auch mit Himmel und Erde geschehen. Und der Herr Jesus ist nicht nur der Schöpfer von Himmel und Erde, er ist auch derjenige, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Jetzt wollen wir uns einige Augenblicke Psalm 102 ansehen. Gerne. Dann ist das Psalm 102. Ein Ausleger hat einmal gesagt, dass Psalm 2 wohl der bemerkenswerteste Psalm überhaupt sei. Ich bin immer vorsichtig damit, so etwas zu sagen, aber in diesem Fall kann ich mich dem eigentlich doch ganz gerne anschließen. Und ich möchte auch den Grund dafür nennen. Wir werden das jetzt sehen. Die Überschrift lautet, Gebet eines Elenden, wenn er verschmachtet oder überwältigt wird von seiner Klage und seine Klage vor Jehova ausschüttet. Das ist der Herr Jesus. Und jetzt folgt eine Beschreibung seiner Leiden, die einem zutiefst ins Herz geht. Vers 3, da kann man an das Kreuz denken, man kann aber auch an die Tage seines Erdenlebens denken. Denn wie Rauch entschwinden meine Tage und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Es ist so, als wenn jemand ein sehr, sehr starkes Fieber hat. Sie glühen wie ein Brand, wie Kraut ist versenkt und verdorrt mein Herz, dass ich vergessen habe, mein Brot zu essen. Wir können an den Herrn Jesus denken, für den in diesem Augenblick das Essen völlig unwichtig war. Ob der Stimme meines Seufzens klebt mein Gebein an meinem Fleische. Ich wache, Vers 7, und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Eine einmalige Beschreibung der Einsamkeit des Herrn Jesus. Ein Vogel ist normalerweise ein geselliges Tier. Wahrscheinlich, vielleicht ist sogar ein Sperling gemeint. Der hält es überhaupt nicht aus, wenn er alleine ist. So war der Herr Jesus auf dem Dache. Den ganzen Tag höhnen mich meine Feinde. Vers 9, denn Asche esse ich wie Brot und meinen Trank vermische ich mit Tränen. Er möchte etwas trinken und weint dabei, dass die Tränen in den Trank fallen. Was ist das für eine Beschreibung einer Not? Geht dir das auch ans Herz? Die Leiden des Herrn Jesus. Und ich glaube noch nicht einmal hier, dass es um die versöhnenden Leiden geht. Es geht einfach darum, dass hier der Messias sich eins macht mit dem Elend und der Not seines Volkes. Und die Not ist so groß. Und er nimmt diese Not auf sein eigenes Herz. Und er verschmachtet dabei. Er wird überwältigt durch diese Not. Er weiß nicht, wohin mit dieser Not. Und er ist in dieser Not vollständig alleine. Vor deinem Zorn und deinem Grimm, denn du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen. Zu welchen Ehren hat Gott den Messias vor dem Volk dargestellt? Es gab Tage, wo er Hunderte geheilt hat. Er hat das Wort Gottes verkündigt und das Volk hing an seinem Munde. Wie hat Gott den Herrn Jesus verherrlicht vor dem Volk? Und dann hat Gott ihn niedergeworfen, weil der Herr Jesus immer mehr die Feindschaft des Volkes erlebte und sich mit dieser Not des Volkes eins machte. Dann heißt es in Vers 11, meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten und ich verdorre wie Kraut. Totale Trockenheit. Und dann sagt er zu Gott in Vers 12, du aber, Jehova, bleibst auf ewig. Wenn meine Tage zu Ende kommen, du aber bleibst, und das ist mein Trost, und dein Gedächtnis ist von Geschlecht zu Geschlecht. Dann drückt er die Hoffnung aus, das Vertrauen, Vers 13, dass Gott aufstehen wird und sich Zions erbarmen wird. Das ist eine Bitte, die man heute auch gerne aussprechen möchte. Gott, erbarme dich doch Jerusalems, Zions, deines irdischen Volkes. Dann denken wir sofort daran, und wenn Gott sich seines Volkes, seines irdischen Volkes erbarmt, dann hat er uns vorher durch den Herrn Jesus in sein Haus holen lassen. Erbarme dich doch Zions. Dann folgt eine wunderbare Beschreibung, Verse 15 bis 22, von der Herrlichkeit des tausendjährigen Friedensreiches. Vers 22, wenn die Völker sich versammeln werden, allzumal, und die Königreiche, um Jehova zu dienen. Das ist eine Zeit, wenn ich dann nicht im Himmel wäre, würde ich das gerne hier miterleben, dass alle Völker Jehova dienen. Unfassbar, was? Was meint ihr, was das für ein Segen bedeuten wird für diese Völker? Wenn ein Volk ganz klar sagt, wir dienen dem lebendigen Gott. Und jetzt geht der Psalm zurück, und wir hören den Herrn Jesus wieder in Vers 23. Gleichsam nochmal eine Erinnerung, dass dieser Segen im Friedensreich, der sich dann auf die ganze Erde erstreckt, nur dadurch möglich ist, dass der Messias einmal Tage großer Not und Leiden kennengelernt hat. Und das finden wir hier prophetisch in Vers 23. Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Wege, hat verkürzt meine Tage. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Gedankenstrich. Pause. Stille. Nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Das biblische Alter ist 70 oder 80 Jahre. Das Mittel ist 75, die Hälfte ist 37,5. Hier spricht der Messias zu Gott, 33 Jahre. Und er sagt, habe ich dir nicht gedient? Habe ich je etwas getan, was dir nicht gefallen hat? Nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Wenn je ein Mensch die Bitte vor Gott äußern konnte, dass Gott ihn nicht durch den Tod frühzeitig wegnehmen würde, dann war das der Herr Jesus. Denn ihm war ein langes Leben verheißen. Wir wissen, warum er sterben musste. Aber merkst du die Not? Wir gehen oft so darüber weg, wenn wir Matthäus 26 lesen. Er fing aber an, betrübt und sehr beängstigt zu werden. Der Herr Jesus hat eine ungeheure Angst gehabt, was da auf ihn zukam. Eine Betrübnis. Er sah um sich her und sah nur Leiden. Das Vorempfinden, auf dem Kreuz sterben zu müssen. Es war nicht nur, um da zu hängen, so schrecklich das auch war. Aber er fühlte, dass Gott die Sünden auf ihn legen würde. Die ganze Not des Volkes Israel und auch die Sünden all derer, die dann nach dem Kreuz aus allen Völkern zum Glauben kommen würden. All das legte Gott auf ihn und das legte sich dem Herrn Jesus als eine schwere Last auf das Herz, so dass wir gut verstehen können, dass er in Markus 14 sagt, nimm diesen Kelch von mir weg. Nicht, wenn du willst, doch, Dann sagt er, aber nicht mein Wille geschehe, sondern der dein. Aber es war seine Bitte, man darf da nicht drüber weglesen. Nimm diesen Kelch von mir weg, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Merkst du, dass das ein ganz besonderer Psalm ist, vielleicht der merkwürdigste Psalm, den es überhaupt gibt? Aber was ist dann die Antwort Gottes? Wir würden jetzt vielleicht einfach durchlesen und würden denken, ja, der Herr Jesus, der Messias, spricht weiter zu Gott. Von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Du hast vormals die Erde gegründet. Vers 27, du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Aber das ist nicht so. Hebräer 1 zeigt uns, dass jetzt, nachdem der Messias zu Gott gesprochen hat, in der Mitte von Vers 24 Gott zu dem Messias spricht. Und er sagt, von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Dein Leben hat keinen Anfang und dein Leben wird kein Ende haben. Du hast vormals die Erde gegründet. Und im Neuen Testament wird das so wiedergegeben, du Herr hast vormals die Erde gegründet. Gott hat dafür gesorgt, dass der Name Gottes, Herr, und das ist hier Jehova, oder wenn man das übersetzen würde, der Ewige, an dieser Stelle eingeführt wurde. Und auf diese Weise hat auch der Schreiber des Neuen Testamentes diesen Text zitiert. Das bedeutet also, dass Gott den Herrn Jesus, den Messias hier als Herr anspricht, als Jehova, als den Ewigen, als den, der kein Ende, keinen Anfang und kein Ende hat und der auch die Himmel, die Erde gegründet hat und dessen Werk die Himmel sind. Auf einmal ist hier von dem Herrn Jesus die Rede. Und dieser Gegensatz, dass der Messias zu Gott spricht, nimm mich nicht hinweg. Und Gott dann sagt, von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Geht das nicht zu Herzen? Wie groß ist der Herr Jesus, dass Gott ihn gleichsam in der größten Not als den Ewigen anspricht. Und als den, der auch durch das Werk die Grundlage für einen neuen Himmel und eine neue Erde legt. Und Vers 27, du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Die Fußnote hilft uns, das noch besser zu verstehen. Der da ist, das heißt, der unveränderlich in sich selbst ewig besteht. Das ist der Herr Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass den Lesern dieses Briefes das Herz übergegangen ist. Und das wünsche ich mir auch selbst und euch allen, dass bei solch einem Psalm, bei solchen Zitaten, die sich so auf den Herrn Jesus beziehen, dass unsere Herzen noch einmal ganz weit werden. Was steckt alleine in diesen Versen Hebräer 1, Vers 10 bis 12? Wir kommen dann zu dem letzten Zitat in Vers 13. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Psalm 110 ist wieder ein ganz besonderer Psalm, nicht zuletzt deshalb, weil das der meist zitierte Psalm im Neuen Testament ist. Er ist auch deshalb ein besonderer Psalm, weil er den Herrn Jesus in seiner großen Verherrlichung zur Rechten Gottes vorstellt. Übrigens, mit diesem Psalm hatten die Schriftgelehrten ein großes Problem. Wahrscheinlich nicht nur mit diesem Psalm, sie hatten mit vielen Dingen Probleme, aber doch besonders mit diesem Psalm. Und ich darf euch daran erinnern, dass der Herr Jesus in der letzten Woche, bevor er starb, im Tempel war und lehrte. Ihr könnt das nachlesen in Markus 12. Da kommen verschiedene Gruppen vom Volk, der Herr Jesus spricht zu ihnen, das Gleichnis von dem Weinberg. Dann kommen andere zu ihm und sagen, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben? Dann kommen die Sadduzäer und machen sich lustig über die Auferstehung. Und der Jesus sagt ihnen, ihr irrt sehr, weil er die Kraft Gottes nicht kennt und die Schriften nicht. Dann kommt ein Schriftgelehrter, der dem Herrn Jesus eine Frage stellt, und der Jesus kann ihm sagen, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Hineingegangen war er noch nicht. Man kann sehr nah sein und trotzdem nicht hineingehen. Vielleicht ist heute Abend jemand hier, der empfindet, eigentlich müsste der Herr Jesus auch mein Herr werden. Er merkt das unbedingt, aber ist doch nicht bereit, seine Knie vor ihm zu beugen. Vielleicht bist du sehr nah, nicht fern, aber du kannst trotzdem verloren gehen. Und nachdem alle etwas gesagt haben, der Herr Jesus mit den unterschiedlichen Gruppen gesprochen hat, dann sagt er, jetzt will ich euch auch eine Frage stellen. Wie kommt das eigentlich? Ist eigentlich der Messias wirklich der Sohn Davids? Denn in Psalm 110 steht doch, David sprach zu meinem Herrn. Da konnte keiner mehr was drauf sagen. Denn dieses Problem hatten die Schriftgelehrten. Die hatten eigentlich drei Fragen. Wieso konnte David in Psalm 110 sagen, Jehova sprach zu meinem Herrn? Die Schriftgelehrten wussten, dass dieser Psalm ein messianischer Psalm ist. Das war also das erste Problem. Unlösbar, was? Wie kann jemand einen Sohn haben, einen Nachfahren, den er Herr nennt? Das kann man doch nicht erklären. Das zweite Problem, das sie hatten, war dieses, dass der Messias zur Rechten Gottes war. Der Messias würde sich doch offenbaren in seiner ganzen Herrlichkeit gegenüber der Welt hier auf der Erde. Wieso sitzt er zur Rechten Gottes? Zweite Frage. Und die dritte Frage, die sie hatten, war, wieso wartet er darauf, dass Gott ihm seine Feinde als Schemel zu seinen Füßen legt? Drittes Problem. Die Pharisäer konnten nichts, die Schriftgelehrten konnten nichts dazu sagen. Wir wissen die Antwort heute. Denn die Antwort ist, dass der Herr Jesus im Begriff stand zu sterben und dass er auferstehen würde und dass Gott ihn zu seiner Rechten verherrlichen würde. Und das ist die Antwort auf alle drei Fragen. Obwohl er der Sohn Davids war, war er doch als der Sohn Gottes zugleich der Herr Davids. Und Gott hat ihn zu seiner Rechten verherrlicht, weil er das Werk vollbracht hat, hat ihn als Haupt über alle Dinge gegeben, hat ihm jede erdenkliche Herrlichkeit gegeben. Er hat einen Namen geerbt, der über jeden Namen ist, einen vorzüglicheren Namen. Und er wartet dort, und dabei kommen unsere Herzen wirklich in Stimmung, bis Gott seine Feinde zu seinen Füßen legt. Aber vorher, und ich beeile mich, das noch einmal zu sagen, kommt der Herr Jesus und er wartet noch viel mehr darauf, um dich und mich zu sich in die Herrlichkeit zu holen. Von diesem wunderbaren Platz seiner Verherrlichung kommt er, um aufs Neue Gott zu verherrlichen. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege, zum Schemel deiner Füße, oder anders übersetzt, als Schemel deiner Füße. Das heißt, dass der Herr Jesus seine Füße auf den Kopf seiner Feinde stellt. Welche eine Herrlichkeit hat er? Dann wird abschließend gesagt, sind sie nicht alle dienstbare Geister, nochmal im Blick auf die Engel, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Ja, das sind die Engel. Aber der Sohn Gottes ist unendlich erhaben, auf dass er in allem den Vorrang habe. Das ist mein Wunsch für euch alle und auch für mich, dass diese Abende ein wenig beitragen konnten, dass der Herr Jesus wieder den Vorrang bekommt in unseren Herzen, dass er uns noch einmal ganz groß wird. Und dass diese Abende vielleicht auch für dich der Anlass sind, das Wort Gottes noch sorgfältiger zu lesen. Füll dein Herz mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und ich glaube, dass andere das dann daran erkennen können, dass du den Herrn Jesus anfängst zu erwarten. Es ist der Geist und die Braut sagen, Herr Jesus, komm, ich möchte bei dir sein. Ich möchte, so wie du das gebetet hast in Johannes 17, bei dir sein, dass ich deine Herrlichkeit noch besser schauen kann und noch besser verstehen kann und dich für all das noch besser anbeten kann.